Oh ja. Ja, ich hätte fast gesagt, seid herzlich willkommen zum Wort Gottes einnehmen. Ja, das Wort Gottes einnehmen. Ja, wir benötigen Gottes Wort. Er sandte sein Wort und machte sie gesund. Und wir benötigen das Wort Gottes von außen. Wir benötigen es von außen. Ich habe immer mal wieder mit jemandem zu tun gehabt, der mir gesagt hat, ich brauche die Bibel nicht mehr lesen, brauche keine Predigten mehr hören. Ich habe ja Christus in mir. Ja? Ich benötige von außen nichts mehr. Er ist ja in mir. Aber Gott hat das so eingerichtet, dass ich Christus, der in mir ist, durch das Wort Gottes von außen erkenne. Dass Christus, ja, dass ich ihn erkenne. Es geht nicht um Selbsterkenntnis, sondern um Christuserkenntnis. Und das Wort von außen gibt uns die Information, wie Christus in uns ist. Und wenn wir die Information haben, dann wissen wir, was Christus in uns sagt. Dann ist unser Verstand in Übereinstimmung mit Christus in uns. Ja, wir sind nun mal so eingerichtet, dass wir sind nicht trainiert, nach innen zu hören, aber wir brauchen das Wort von außen, damit wir, was von innen kommt, auch verstehen, dass wir hören, was Jesus sagt. Wir benötigen das Wort von außen. Ja? Und deshalb muss auch das Wort verständlich gesprochen gepredigt werden. Paulus sagt, ich bete mehr in anderen Sprachen als sie alle zusammen. Ja, ihr denkt, ihr betet viel in anderen Sprachen, sagt er damit, aber ich bete mehr in anderen Sprachen, als ihr denkt. Aber ich will lieber 5 Worte verständlich zu euch sprechen. Nee, doch, hat er gesagt, 1. Korinther 14. 5 Worte verständlich sprechen als 1000 Worte in anderen Sprachen. Ja, Kasmili pokashepa hatante koskanto rebele kashiate kalanta. Und, hast du was verstanden? Ja? Okay, willst du auslegen? Halleluja. Ja, ich führe euch in die Wahrheit. Ich habe euch das verständliche Wort gegeben, sagt der Herr, um euch durch das verständliche Wort in die Wahrheit zu führen. Ich bin die Wahrheit. Ich bin die Wahrheit und ich setze euch frei durch die Wahrheit, die ich bin. Nicht nur von verkehrten Lügengedanken, sondern auch von Auswirkungen der Lüge, von Krankheit, von Armut und alles, was euer Leben beeinträchtigt. So, das ist im Glauben gesprochen die Auslegung. Ja, ich wusste nicht vorher, dass ich das sagen werde. Ja, öffne deinen Mund, sagt der Herr, ich will ihn dir füllen. So, und das ist auch Weissagung. Aber warum zuvor Worte in anderen Sprachen? Ja, ich gebe Engeln die Weisung, Raum zu machen für das verständliche Wort. Dass das verständliche Wort durchkommt und dass das verständliche Wort gehört wird und Wirkung zeigt in den Zuhörern. Ja, der Feind versucht alles Mögliche, um das Wort Gottes, das verständliche Wort Gottes zu verhindern, dass es hervorkommt und in die Herzen eingeht. Ja, ich liebe es, in anderen Sprachen zu sprechen und zu singen, Tehillah, ja, das neue Lied, weil das setzt mich frei, das verständliche Wort zu predigen. Ja, und ich meine, ich habe all das andere mit durchgemacht. Ich bin jetzt 51 Jahre in der Nachfolge Jesu. Ich bin 1974 zum Glauben an Jesus gekommen. Und ich habe gestammelt, als ich anfing zu predigen. Und Beten in anderen Sprachen war nicht angesagt. Und von daher kam auch nicht die Freiheit, Gottes Wort flüssiger, es muss noch flüssiger werden aus meinem Mund, ja, aber flüssiger zu predigen. Beten in anderen Sprachen hat den Weg frei gemacht. Und wenn wir hier im Lobpreis in anderen Sprachen singen, das macht den Weg in mir frei für das verständliche Wort Gottes. Ja, wir benötigen das verständliche Wort Gottes, um Gott zu verstehen. Unser Verstand soll erleuchtet werden. Unser Verstand ist eine Instanz unserer Seele. Auch die Gefühlswelt ist in unserer Seele und auch der Wille. So, und von daher benötigen wir es, dass unsere Seele Verständnis bekommt, um sich in Übereinstimmung bringen zu lassen mit Jesus. So, und von daher ist es wichtig, dass wir uns immer wieder versammeln und das Wort Gottes verständlich gesagt bekommen und dadurch mehr und mehr in Übereinstimmung gelangen mit Christus in uns, dem aus Gott geborenen Geist. Denn Jesus ist in Christus in uns, dem aus Gott geborenen Geist. Und in Jesus ist der Vater und natürlich auch der Heilige Geist. Er ist in uns, wir sind die Gesalbten. Christus heißt ja der Gesalbte, die Salbung ist in uns. Und dann kommt der Heilige Geist noch von außen, die Salbung ist auf uns. Wir haben die doppelte Salbung. Die hat sich der Prophet Elisa gewünscht von Elia. Und Elia hat gesagt, kurz bevor er gen Himmel fuhr, aufgenommen wurde von einem feurigen Wagen und gen Himmel fuhr, wenn mein Prophetenmantel, wenn du den auffängst, wenn du den nimmst, dann wirst du die doppelte Salbung haben. Elia hatte nur die einfache Salbung, aber Elisa hatte die doppelte Salbung. Ja, wenn wir die Geschichten über Elisa lesen, dann lesen wir, dass er großartige Dinge gewirkt hat. Elia, ja, der hat großartige Dinge auf dem Berg Karmel gewirkt. Ja, das Volk Israel war im Götzendienst verhaftet, war im Götzendienst gefangen, war in der verkehrten Freiheit gefangen. Und die beteten Baal an und die Astarte. Ja, Isabel, die Königin, die war die Dienerin der Astarte und Ahab war der Diener des Baal. Und Baal heißt Herr. Und im Grunde wollten die nicht mehr die Herrschaft Gottes, sondern die Herrschaft Baals. Und die Herrschaft Baals war in totaler Übereinstimmung mit dem Fleisch, mit dem fleischlichen Wesen, mit dem Sünder. Ja, ich bin mein eigener Herr. Wer so etwas sagt und das auch noch glaubt, dass er sein eigener Herr ist, ist ein Baalsdiener, denn Baal heißt Herr. Aber auf dem Berg Karmel wurde dann herausgefunden, wer der wahre Herr ist, der Herr des Lebens ist, der Herr, der Regen gibt und die Erde fruchtbar macht. Und deshalb rief Elia den König und sagte zu ihm, bring dein Volk auf den Berg Karmel und die 450 Baalspropheten, die Lügenpropheten. Ein Baalsprophet, wer sein eigener Herr ist, der sagt, der prophezeit sich immer Gutes. Ja? Der eigene Herr will doch kein schlechtes Leben haben. Ja, aber unser Gott ist der Einzige, der Gutes geben kann. Und ich kann mich nicht selbst verwirklichen und mir Gutes geben, wenn Gott nicht segnet, oder? Und so hat Gott dafür gesorgt, der allein den Regen gab und die Erde fruchtbar machte durch Regen. Aber das Volk Israel hatte sich abgewandt und hat geglaubt, dass die Astarte Fruchtbarkeit gibt und dass Baal den Regen sendet. Ja, und dann hat Gott gesagt, so, jetzt ist Schluss. Jetzt wollen wir doch mal sehen, wer der wahre Gott ist. 3,5 Jahre hat es nicht geregnet und es war eine Dürre. Und dann auf dem Berg Karmel sollte das Gottesurteil kommen. Wer ist der wahre Herr? Baal oder der Herr, der Gott Israels, der Himmel und Erde geschaffen hat? Das Volk sollte das erkennen, wer der wahre Herr ist. So, und hat gesagt zum König, lass deine Baalspropheten einen Stier schlachten, lass sie einen Altar bauen und den Steh darauf legen und dann sollen sie Baal anrufen und dann soll Baal Feuer vom Himmel fallen lassen. So, und wenn er kein Feuer vom Himmel fallen lässt, dann bin ich dran und dann werde ich einen Altar aufbauen und einen Stier schlachten und den auf den Altar legen und ich werde ein Gebet sprechen und dann wird Feuer vom Himmel fallen. Und so war es dann. Die Baalspropheten, die riefen stundenlang und es fiel kein Feuer vom Himmel. Ich mache es kurz. Ja, und Elia betete dann später ein kurzes Gebet, 3-4 Sätze. Und dann fiel das Feuer. Und das Feuer verzehrte den Stier, verzehrte das Holz, verzehrte die Steine, verzehrte das Wasser, das über den Altar gegossen worden war, und verzehrte sogar die Erde. Das Feuer Gottes fiel. Und dann wurden die Baalspropheten, die Lügenpropheten, an den Bach Kishon geführt. Der Bach heißt der Gewundene. Und dort wurden sie geköpft von Elia und das Blut floss in den Bachverlauf. Sozusagen, damals musste nach dem Gesetz musste amputiert werden, weil das Volk verdarb durch die Baalspropheten. Aber heute ist das Blut Jesu für uns gegeben worden. Ja, das Blut Jesu ist geflossen. Und somit können sich auch Satanisten, können sich auch Baalspropheten, die Lügner, bekehren und durch das Blut Jesu gerettet werden. Das Blut Jesu ist stellvertretend geflossen. Wisst ihr, ob das stimmt? Weiß ich nicht, aber ich habe so den Eindruck, dass 450 Lügengeister im Menschen sind. Wenn er sich bekehrt, wird er davon befreit. Ich glaube, das sind Hauptlügengeister. Auch im deutschen Volk, in Völkern gibt es die Lügengeister. Diese 450 repräsentierten diese Lügengeister im Volk Israel. Denkt drüber nach, ich denke auch weiterhin darüber nach. Ja, wir stehen gegen die Lügengeister, wir wollen keinen Lügengeist in unserem Leben haben, wir wollen davon frei sein. Und das Blut Jesu ist geflossen, um uns von den Lügengeistern zu reinigen. Und ich merke, da kommt etwas gefühlsmäßig und gedanklich gegen mich, was vom Feind ist, sage ich, danke Jesus, danke für dein Blut. Ja, dieser Geist hat keinen Anteil an deiner Regierung, an deiner Herrschaft in meinem Leben. Und dann merke ich, dass ich durchatmen kann. Und wenn ich dann durchatmen kann, merke ich, dass der keinen Fuß in mein Leben reingekriegt hat, dass ich davon frei bin. Halleluja. So, oder proklamiere das Wort Gottes aus irgendeinem Psalm oder aus irgendeinem anderen Buch der Bibel gegen das, was der Feind in mir hineinsprechen will, oder durch Vorstellung oder Fantasie in mein Leben eindringen will. Ich stelle mich dagegen. So, und dann betete Elia um Regen und der Regen kam und dann lief er vor dem Wagen des Königs her, vom Berg Karmel Richtung Jezreel, ja, vielleicht 20, 30 Kilometer. Und er hat Großartiges gewirkt auf dem Berg Karmel. Das Volk, als sie sah, dass das Feuer fiel, sagte, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Der Gott Israels, der Himmel und Erde gemacht hat, ist Gott. Und sie neigten sich, auch der König, und da war Erweckung. Das ist Erweckung, sie wandten sich wieder Gott zu. Buße tun heißt umkehren, sich wieder dem wahren Gott zuwenden. So, und Elia, ja, hat seine Pfeile abgeschossen und er war als Bogen schlaff geworden. So stelle ich mir das vor. Und dann ließ die Königin Isabel ihm zukommen durch einen Diener, was du den Propheten, Baalspropheten getan hast, das tue ich dir morgen. Morgen ist dein Kopf ab. Und Elia floh. Er bekam plötzlich Angst. Er fragte Gott nicht, ist das so? Verliere ich meinen Kopf durch Königin Isabel? Er fragte nicht, er floh. Und das war genau verkehrt, weil die Königin Isabel hatte Angst vor Elia. Und diese Angst übertrug sie durch einen Diener dem Elia. Und ich denke, sie war psychologisch bewandert und sie wusste, wenn Elia Angst bekommt, dann bin ich die Siegerin. Wenn er flieht, dann habe ich gesiegt. Dann wird er nicht so weitermachen können, wie er angefangen hat. Und Elia ließ sich Angst machen und er floh. Die Erweckung war da, aber nicht die Reformation. Er konnte das Volk nicht in die Form Gottes bringen. Ja, er floh und legte sich in der Wüste unter einem Wacholder und sagte, Herr, es ist genug, nimm nun meine Seele von mir. Ich bin nicht besser als meine Väter. Daran können wir erkennen, an seiner Aussage, dass er sehr enttäuscht war über sich und dass Stolz in seinem Leben war, weil er dachte, ich bin besser als meine Väter. Und das war er nicht. Es war Gott, es war der Geist Gottes, der ihn befähigte, all das tun zu können, was er dort auf dem Karmel gemacht hatte. So, und er musste da hineingeführt werden in diese Situation, damit er es erkennt, dass er nicht besser ist. Er dachte von sich, ich bin besser als meine Väter. Und das musste, dieses Problem musste gelöst werden. Und er war so in Depression, über sich selber so enttäuscht, so bedrückt darüber, dass er sagte, nimm nun meine Seele von mir. Er wusste, mich selber umbringen kostet mir das Leben, auch vor Gott. Also Herr, das musst du schon tun. Ja? Das musst du schon tun. Und dann legt er sich schlafen. Und ich habe da ja oft drüber gesprochen. Ich habe mir so manche Depressionen weggeschlafen. Depression kam, habe mich schlafen gelegt und danach war alles wieder ein bisschen besser. Ja, und nicht mehr so, wie ich es vorher gedacht hatte. Und es wird gesagt, der Schlaf ist der kleine Bruder des Todes. Na, ist ja nicht verkehrt, ne? Der Schlaf, ja, bringt uns in eine ganz andere Welt, in die Traumwelt, was das auch immer für eine Welt ist. Und ich liebe es manchmal wirklich, mich schlafen zu legen, um dann Abenteuer in der Traumwelt zu erleben. Ich habe schon so manchen Dämonen im Traum verprügelt. Das ist Abenteuer, es macht Spaß. Ja. Und ich habe, wenn der Dämon oder der gefallene Engel, ich habe mal einen Fehler gemacht. Ja, das war so wie in so einem alten Zugabteil. Ja, die Schiebetür aufmachen und ich ging im Zug umher und machte eine Schiebetür auf und da saß ein Wesen, ganz, also nicht schrecklich anzusehen, sondern da war eine Magie hinter, da war eine Power hinter. Und ich habe dieses Wesen angegriffen im Traum und das guckte mich an und ich war plötzlich unter dem Bann dieses Wesens. Und ich kriegte noch raus, Jesus, hilf mir. Und Jesus hat mir geholfen. Halleluja. Und das ist ein super Traum, weil Jesus mir geholfen hat. Ja? Und das Wesen musste sich abwenden und ich war frei. Aber der Geist Gottes sagte zu mir, greif nicht einfach irgendwelche Wesen an. Das war meine Lehre im Traum. Ja. Greif nicht irgendwelche Wesen an. Es sei denn, ich sage dir, dass du es angreifen sollst. Ja. Das hat dich nicht angegriffen, aber du hast das Wesen angegriffen. Ja. Und wenn Dämonen dich angreifen, dann sollst du dich natürlich wehren. Im Namen Jesu. Und dann braucht Jesus nicht extra sagen, jetzt wehre dich. Nein, aber Wir dürfen nicht irgendwelche Wesen angreifen, wenn Jesus das nicht ausdrücklich gesagt hat. Das war meine Lehre daraus, die ich im Traum empfangen habe. Ja, also im Traum ist die Traumwelt ist ganz anders. Und wenn unser Körper stirbt, ja, tot ist, dann kommen wir in die Welt Gottes, wir, die wir an den Namen Jesus glauben. Ist eine ganz andere Welt. Ja, und von daher sehe ich den Schlaf als positiv. Der lehrt mich, ja, wenn ich in den Schlaf gehe, was ein Bild auch ist für den Tod, ich gelange in eine andere Welt. Ich gelange durch Jesus in den Himmel, wenn mein Körper stirbt und tot ist. Ist das nicht eine gute Botschaft? Ja, also von daher brauchen wir keine Angst haben vor dem körperlichen Tod. Oder hast du abends immer Angst, schlafen zu gehen und denkst, jetzt sterbe ich? Im übertragenen Sinn. Also, es ist so wichtig, dass wir die Angst vor dem körperlichen Tod verlieren. Ja? Es geht in eine andere Welt. Es geht in eine andere Welt. Und für uns ist das die Welt Gottes. Ist das der Himmel? Ist das die Gegenwart Gottes? Ne? Halleluja. Okay, gut. Und Elia, er wollte nicht mehr in dieser Welt sein. Er wollte aussteigen. Er wollte in der Welt Gottes sein. Nimm du mich, Herr. Es ist jetzt genug. Ich habe versagt, aber ich weiß, du liebst mich. Ja, aber dann kam ein Engel und weckte Elia. Und er brachte ihm zu trinken und zu essen. Und der Engel sagte, iss und trink. Und Elia aß und trank. Und danach legte er sich wieder schlafen und er schlief. Es war so schön, im Schlaf zu sein. Ich habe so gut geträumt. Ja, jetzt aufstehen. Oh, da kam der Engel und weckte ihn schon wieder. Engel, du nervst. Lass mich doch noch einen Moment. Es ist Zeit, Elia. Iss und trink. Ja, und dann geh in der Kraft dieser Speise zum Berg Horeb. Und Elia aß und trank und dann ging er in der Kraft dieser Speise zum Berg Horeb. Darüber habe ich ja gesprochen, wo der höchstwahrscheinlich liegt. Nicht auf der Sinai-Halbinsel, sondern auf der anderen Seite der Landzunge des Roten Meeres. Okay, will ich jetzt nicht weiter drüber sprechen, aber der Hinweis für die, die es noch nicht gehört haben, es gibt auf YouTube eine Dokumentation, ich kenne den Titel jetzt nicht, aber ihr werdet das schon sehen, da kann man in dieser Dokumentation nachsehen, wo dieser Berg Horeb ist. Und da gibt es einen Durchgang durchs Rote Meer, darauf will ich noch hinkommen. Da ist das Wasser nicht hunderte von Metern tief, sondern vielleicht nur 10 oder 20 Meter. Das ist wie eine unterirdische, unter Wasser seiende Brücke. Und genau an der Stelle ist es auch möglich, dass ein Volk von der Größe des Volkes Israel dort ins Meer hineingehen konnte und auf der anderen Seite auch wieder heraus. Und die haben dort getaucht und die haben Wagenräder gefunden. Die waren nicht mehr aus dem Material, ja, es sind ja ein paar tausend Jahre her, sondern die waren Korallen geworden. Ja, diese Wagen, diese Korallen sehen aus wie Wagenräder und ganz viele. Und man geht davon aus, dass dort das ägyptische Kriegsheer ersoffen ist, als sie das Volk Israel folgten. Das Volk Israel ging trockenen Fußes durch dieses Meer. Ja, das Wasser stand nach rechts und links und sie gingen trockenen Fußes durch. Aber dann, als die Ägypter ihnen folgen wollten, ersoffen sie und somit verloren sie auch ihre Wagen dort im mehr. Okay, nur so weit. Elia ging zu dem Berg Horeb, gehorchte der Stimme des Engels und tat, was der Engel ihm gesagt hatte. Lasst uns doch mal jetzt schauen, 1. Könige 19 und ab Vers 9 lesen bis Vers 13. 1. Könige, Kapitel 19, ab Vers 9 bis Vers 13. Luther, ja. Und er kam dort in eine Höhle und blieb dort über Nacht. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm: Was machst du hier, Elia? Ja, was machst du hier? Ich bin hierher beordert worden. Der Engel hat gesagt, dass ich hierher kommen soll. Du wolltest, dass ich hierher komme. Aber Gott fragte ihn: Was machst du hier, Elia? Er sprach: Ich habe geeifert für den Herrn, den Gott Zebaoth, denn Israel hat deinen Bund verlassen und deine Altäre zerbrochen und deine Propheten mit dem Schwert getötet. Und ich bin allein übrig geblieben und sie trachten danach, dass sie mir mein Leben nehmen. Wie geht's weiter? Der Herr sprach: Geh heraus und tritt hin auf den Berg vor den Herrn. Also Elia sagte nicht: Herr, vergib mir, dass ich Angst bekommen habe vor den Worten der Isabel und dass ich geflohen bin. Und sagte nicht nochmal: Ich habe erkannt, dass ich nicht besser bin als meine Väter. Herr, vergib. Sondern er rechtfertigte sich. Er rechtfertigte sich. Und dabei sagt er auch nicht ganz die Wahrheit. Lass uns nochmal Vers 10 lesen. Er sagte nicht ganz die Wahrheit. Er wusste, dass es nicht so ist. Denn Israel hat deinen Bund verlassen und deine Altäre zerbrochen, da sagt er die Wahrheit. Und deine Propheten mit dem Schwert getötet, da sagt er auch die Wahrheit. Und ich bin allein übrig geblieben, da sagte er nicht die Wahrheit. Weil er wusste, da zum Beispiel, dass der Obadja, der Diener des Königs Ahabs, hier 50 Propheten in Höhlen versteckt hat und da 50 Propheten in Höhlen versteckt hatte. Er wusste, dass da noch andere Propheten waren. Aber er sagte: Ich bin allein übrig geblieben. Was sollte ich machen? Ich musste fliehen vor Isabel, obwohl er so mächtige Taten Gottes auf dem Berg Karmel tun durfte und auch selber erlebt hatte. Er rechtfertigte sich sogar mit einer Lüge. Und sie trachten danach, dass sie mir mein Leben nehmen. Ja, das stimmt auch. Aber er wusste, dass da noch Propheten sind, die nicht getötet wurden, die durchgekommen sind und sich nicht vor dem Geist der Isabel und vor dem Geist des Ahab gebeugt hatten. Er wusste das. So, jetzt Vers 11. Der Herr sprach: Geh heraus und tritt auf den Berg vor den Herrn. Er war also in einer Höhle auf dem Berg Horeb. Und siehe, der Herr wird vorübergehen. Und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, kam vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht im Winde. Nach dem Wind aber kam ein Erdbeben. Aber der Herr war nicht im Erdbeben. Vers 12. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Vers 13. Als das Elia hörte, verhüllte er sein Antlitz mit seinem Mantel und ging hinaus und trat in den Eingang der Höhle. Und siehe, da kam eine Stimme zu ihm und sprach: Was hast du hier zu tun, Elia? Gott sagte zu ihm: Tritt vor die Höhle. Aber Elia trat nicht heraus. Vielleicht schaute er. Also Elia, vor Gott war nicht mehr der angstlose Prophet, dem der Sturmwind Gottes nichts ausmachte, dem das Beben der Felsen nichts ausmachte, dem das Feuer nichts ausmachte. Er stand nicht vor der Höhle. Gott hatte gesagt: Geh vor die Höhle. Aber er ging nicht hinaus. Aber als das sanfte Sausen kam, ja, so ein bisschen kenne ich das, ne? Der kribbelt alles wunderbar angenehm. Ne? Da verhüllte er sich und trat vor die Höhle. Leider denken viele Christen, und ich dachte auch längere Zeit so, Gott kommt nur sanft, sausend, ne, angenehm, prickelnd, wohlfühlend, elektrisierend, so dass man wirklich etwas erlebt, was viele versuchen, durch Drogen sich zuzufügen. Ja, so wäre er auch Pfingsten gekommen, aber Pfingsten kam er mit Sturm und mit Feuer. Er kam mit Herolden, mit dem Engel Sturm und mit dem Engel Feuer. Und die bereiteten dem Heiligen Geist den Weg. Und als das Feuer des Geistes kam und sich auf einen jeden von den Anwesenden setzte, hineinging, fingen die an, in anderen Sprachen zu beten. Gott ist das Wort und der Heilige Geist ist Gott, der Heilige Geist. Und der Heilige Geist kam auf die Zungen der Anwesenden. Und sie fingen an, das zu sagen, was der Heilige Geist ihnen eingab, was der Heilige Geist ihnen auf die Zunge legte. Das sprachen sie. Das sprachen sie, was der Heilige Geist ihnen gab. Der eine sprach, ne, das und der andere jenes. Und die sprachen alle durcheinander in anderen Sprachen. Und das auch noch laut. Und damit gingen sie auf die Straße und redeten auf der Straße laut und durcheinander in anderen Sprachen. Okay, ihr kennt die Geschichte. So, und Elia verhüllte da, steht das da schon? Ja, verhüllte er sein Antlitz mit seinem Mantel. Er empfand sich wahrscheinlich als unheilig in der Gegenwart Gottes. Er verhüllte sich. Und er lebte die Gegenwart Gottes. Ja, also Gott kommt nicht immer auf die gleiche Art und Weise, aber er kommt mit seinen Herolden, mit Sturmwind, mit Beben und mit Feuer. Als sie alle zusammen waren, die Christen dort in Jerusalem oder von denen, die sich bekehrt hatten, eine gewisse Anzahl und in diesem Raum waren, auf dem Zionsberg, und einmütig miteinander beteten, das war nachdem der Heilige Geist gekommen war, einmütig verständlich gebetet hatten, da erbebte die Stätte. Ja, erinnert euch an die Bibelstelle. Da erbebte die Stätte und sie, und dann steht dort, und sie priesen den Herrn. Und da war dann wieder Tehillah, glaube ich, da, ja, gesprochen oder gesungen, dass sie wieder in anderen Sprachen Gott hoch lobten und priesen. So habe ich es in Erinnerung. Okay. Elia war mit sich und Gott nicht zufrieden. Er hatte sich alles ganz anders vorgestellt. Deshalb sprach er: Ich habe geeifert um den Herrn und ich bin allein übrig geblieben. Was soll ich machen? Ich bin ganz allein. Deswegen bin ich geflohen. Das hat er nicht gesagt, deswegen bin ich geflohen. Aber das meinte er damit. Anstatt sein Versagen zuzugeben, beklagte er sich bei Gott. Gott ist ihm aber trotzdem gnädig und offenbarte ihm sein Wesen. Ja, das sanfte Sausen. Wie er es zuvor noch nicht gesehen hatte oder erlebt hatte. Er zeigte Elia dessen unvollkommenes Gottesbild, das ihn schuldig werden ließ. Wisst ihr, unvollkommenes Gottesbild, wir alle haben noch ein unvollkommenes Gottesbild, lässt uns immer wieder vor Gott schuldig werden. Hiob hatte ein unvollkommenes Gottesbild. Hiob war mit seinen Taten wirklich der Supermann. Er war der Gerechteste zu seiner Zeit auf Erden. Er tat Dinge, die in Gottes Augen gerecht waren. Aber er hatte ein unvollkommenes, verkehrtes Gottesbild. Er dachte, Gott wäre gut und Gott wäre böse. Und weil er glaubte, Gott ist auch böse, deshalb nahm er die Visionen, die Vorstellungen im Kopf, in seinem Kopfkino des Teufels an. Und er sah, dass seine Kinder getötet würden. Er sah, dass sein Vieh geraubt werden wird, dass alles kaputt geht und dass er sehr krank werden wird. Der sah das alles schon. Und das sagte er auch. Davor, vor dem ich Angst hatte, das ist über mich gekommen. Er sah das. Und er dachte, das kommt von Gott. Und weil er dachte, es kommt von Gott, konnte er sich im Gebet nicht dagegen stellen. Versteht ihr? Ich hatte auch mal so eine Zeit, wo ich dachte, diese Krankheit kommt von Gott. Gott will heilen, aber er heilt nicht alle. Und ich war immer auf der Verliererseite. Es ist so, wenn du denkst, Gott heilt, aber er heilt nicht alle. Wir sind so, ich jedenfalls bin so gestrickt, dann sehe ich mich immer auf der negativen Seite. Der will zwar viele heilen, aber mich nicht. Und dann ist schon Unglaube da. Ja, so. Aber das Wort Gottes sagt, Gott will alle heilen. Woran es nun liegt, dass er nicht durchkommt, ist wieder eine andere Sache. Viele vergeben nicht und von daher verhindern sie die Heilung. So, und Hiob, der konnte nichts machen gegen das, was er da in seiner Vorstellung sah. Denn der Glaube, der wirkt immer zusammen mit der Fantasie oder mit der Vorstellung, die man hat. Und Hiob hatte eine böse Vorstellung. Und er dachte, das ist von Gott. Mit der Stimmung, da kann ich nichts gegen machen. Und wir können das auch lesen. Hiob sagte, Gott hat gegeben, Gott hat genommen, gepriesen sei der Name des Herrn. Aber Gott nimmt nicht. Jesus sagt in Johannes Kapitel 10, Vers 10, der Teufel kommt, um zu stehlen, zu würgen und um zu morden. Ich aber bin gekommen, um fortwährendes, überfließendes Leben zu geben. Ja? Das heißt also, Jesus ist Gott der Sohn, Jesus ist wie Gott der Vater. Und wie Jesus ist, so ist der Vater, wie der Vater ist, so ist Jesus. Wenn Jesus nur gibt, dann gibt auch der Vater nur. Der Teufel ist der Dieb. Und Hiob hatte ein verkehrtes Gottesbild und deshalb nahm er an, was der Teufel ihm dort in seine Fantasie eingab. Die reines Herzens sind, die werden Gott schauen. Das reine Herz hat ein vollkommenes Gottesbild. Kein behindertes, kein Gottesbild, was noch nicht ganz vollständig ist. Und warum hören wir uns immer wieder das Wort Gottes an, wenn es gepredigt wird? Oder lesen es, oder singen es, oder proklamieren es, damit wir durch das gesprochene Wort, das gehörte Wort, durch das gelesene Wort immer mehr das wahre Gottesbild empfangen. Dass ein Puzzle dazu kommt, der Heilige Geist legt es an die richtige Stelle in uns, er ist der Lehrer in uns und dann das nächste Puzzle und das nächste Wort. Und so wird dann das Bild Gottes in uns vervollständigt. Und dann hat der Teufel keine Chance mehr. Dann kommt er nicht mehr durch. Dann wissen wir, das ist nicht von Gott. Dagegen darf ich mich wehren. So, und hier, Elia hatte auch ein verkehrtes Gottesbild. Aber Elia bekam nach einer gewissen Zeit seines Leidens das richtige Gottesbild. Und er sagt dann, ich habe dummes Zeug geredet. Ja, jetzt habe ich dich erkannt. Und dann, ich bin gerade bei Hiob, ja. Und dann lebt er ein entspanntes Leben und noch 135 Jahre und bekam dieselbe Anzahl Kinder wieder und von allem anderen die Güter doppelt. Das heißt, wenn wir Gott vertrauen, wenn wir das Gottesbild haben, Gott ist nur gut, er ist Liebe, er macht alles richtig, dann sind wir entspannt, oder? vollkommen entspannt. Tiefenentspannt. Aber haben trotzdem Spannkraft. Tiefenentspannt mit äußerster Spannkraft. Ja, so und ich will Jesus mehr kennenlernen. Ich will, dass mein Gottesbild vollständig wird. Dass der Feind keinen Zutritt mehr hat. Und ich dann vielleicht im Verborgenen, in der hintersten Ecke meiner Gedankenwelt noch denke, ach, das ist von Gott, da kann ich nichts gegen machen. Nein, nein. Der Glaube ist in Übereinstimmung mit dem Wort Gottes und der Feind kann so lange dieses Wort anzweifeln, solange uns noch andere Worte der Wahrheit fehlen, die noch nicht dazugefügt worden sind und an die richtige Stelle eingesetzt worden sind. So, der Heilige Geist ist der Lehrer in dir. Der Heilige Geist ist der Lehrer in mir. Ich gebe nur Informationen weiter. Das klingt zwar auch wie eine Lehre, aber der Heilige Geist in dir ist der Lehrer. Ist das nicht super? Halleluja. Und er führt dich in alle Wahrheit. Und die Wahrheit macht frei von Lügen. So, und Elia musste von einem verkehrten Gottesbild freigesetzt werden. Er sollte Gott auf eine ganz neue Art und Weise erkennen. Elia wünschte sich einen Gott, der Götzendiener niedermetzelt und sofort mit seinen Blitzen dreinschlägt und Feuer vom Himmel über alles gottlose Wesen fallen lässt. Und Jesus ging mit seinen Jüngern durch das Nordreich und sie kamen, das war Samaria, und Samaria war ein Mischvolk, kann ich jetzt nicht weiter drauf einsteigen. Und die beteten auch Götzen an und hatten beteten auch den wahren Gott an. Also es war zur Zeit Jesu dort in Samaria eine ziemlich gottlose Stimmung. Und die Juden standen gegen die Samariter und die Samariter gegen die Juden. Und Jesus kam mit seinen Jüngern, die wollten in einer Stadt oder einem Dorf von Samaria übernachten. Und die Einwohner dieses Ortes, die gaben ihnen keine Unterkunft, weil ihr seid Juden und ihr Juden wollt mit uns nichts zu tun haben und wir wollen mit euch nichts zu tun haben. Und dann sagten die Donnersöhne, Jakobus und Johannes, Herr, wenn du willst, dann sagen wir, dass jetzt Feuer vom Himmel fällt und dieser ganze Ort vernichtet wird. Das war der Geist Elias. Und Jesus sagte, hey, wisst ihr nicht, wessen Geisteskind ihr seid? Ihr seid meines Geistes. Aber nicht des Geistes des Elia. Elias Geist war unvollständig. Also nicht der Geist war unvollständig, seine Geisteserkenntnis war unvollständig. So, und dann sagt Jesus, zuerst Johannes der Täufer, in Matthäus 3, Vers 11, ich taufe euch mit Wasser zur Buße. Der aber nach mir kommt, ist stärker als ich und ich bin nicht wert, ihm die Schuhe zu tragen. Der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Wie, der sagt ja jetzt was ganz Entgegengesetztes. Wisst ihr nicht, wessen Geisteskind ihr seid? Ey, ihr wollt Feuer vom Himmel fallen lassen? Ja, die meinten natürliches Feuer, Jakobus und Johannes. Aber Jesus tauft mit Geist und mit Geistesfeuer, dem Feuer des Geistes. Und das Feuer des Geistes, das kam zu Pfingsten. Und Jesus sagte, bevor er ans Kreuz ging, Lukas 12, Vers 49, Ich bin gekommen, Feuer auf die Erde zu werfen. Was wollte ich lieber, als dass es schon brennte? Ja, das ist doch gegensätzlich. Seine Jünger wollten Feuer vom Himmel fallen lassen, um den Ort zu vernichten. Und Jesus sagt, oh, ich bin gekommen, um Feuer vom Himmel fallen zu lassen. Ich wollte, es würde schon brennen. Jesus meinte das Feuer des Geistes. Und nur als kleinen Hinweis, ich bin darüber am Nachdenken. Das Feuer des Geistes wird sehr stark kommen. Das Feuer des Geistes wird sehr stark kommen. Und Petrus schreibt ja auch, vor der Sintflut, ja, war alles verdorben und dann kam der Regen und vernichtete alles Leben auf Erden. Außer Noah und seine Familie und die Tiere, die er mit an Bord der Arche genommen hatte. Aber die Erde wird nicht mehr im Wasser ersäuft werden, sondern es wird Feuer kommen und wird die Erde reinigen. Ich glaube, zuerst kommt das Feuer des Geistes. Ja, und das Feuer des Geistes wird alles reinigen. Und dann wird es, wenn Jesus dann mit seiner Braut wiederkommt, geht es und den Feind vernichtet oder den Teufel gefangen setzt, dann geht es in das Friedensreich. 1000 Jahre lang Frieden. Dann regiert Jesus auf Erden. Und dann wird das Feuer die Erde vernichten. Und der Herr macht eine neue Erde und bereitet einen neuen Himmel. Ja, also ich bin der Meinung, die Erde wird jetzt nicht mit natürlichem Feuer vernichtet werden. Das ist meine Meinung darüber. Sondern das Feuer des Geistes wird alles ungöttliche Wesen verbrennen. Das Feuer des Geistes, nicht das natürliche Feuer. Denken wir drüber nach, ne? Halleluja. So, da Gott die Isabel nicht sogleich vernichtete, meinte Elia, Gott in einem gewissen Maß zürnen zu müssen. Nun gebietet ihm Gott aus der Höhle zu treten und sein Erscheinen zu durchleben. Wind, Beben, Feuer. Vor der Höhle ging der Herr mit seinen Dienern Sturm, Beben und Feuer vorüber. Der Herr, die Herolde, ja, ging vorüber. Karin hat am Freitag darüber gesprochen, dass Seuche und Pest vor dem Herrn hergeht, ne? Also um aufmerksam zu machen, ja, der Herr kommt und der Herr ist Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Er liebt euch, er will, dass er euch zu ihm wendet, damit ihr lebt und nicht verderbt. Ja, vor der Höhle ging der Herr mit seinen Dienern Sturm, Beben und Feuer vorüber. Doch der Herr war nicht in ihnen. In Hebräer 1, Vers 7 heißt es, er macht seine Engel zu Winden und seine Diener zu Feuerflammen. Und auch das Beben wird durch einen Engel hervorgerufen. Es waren Herolde, die vor Gott hergehen. Dann kam ein stilles, sanftes Sausen, das Elia sehr berührte, dass er sich verhüllte. Und wie gesagt, ich glaube, er hat sein unheiliges Wesen erkannt und verhüllte sich vor Gott. Er verbarg sich. Ja, und erst jetzt, als das sanfte Sausen kam, verließ Elia die Höhle. Nach dem Spektakel kam Gott ganz anders, als es Elia kannte, wie ich bereits sagte. Gottes sanftes Wesen berührte nun sein Herz. Elia hatte den heißen Wunsch, dass Israel sich wieder zu Gott wendet. Um das zu erreichen, sollten Sturm und Feuer durchs Land ziehen, was in Bezug zum Sturm und Feuer des Geistes nicht verkehrt ist. Also Ja, Sturm des Geistes, Feuer des Geistes muss durchs deutsche Land ziehen. Ja, und das Wort Gottes muss verkündigt werden. Und die gehen vor dem Herrn her. Und die Menschen brauchen die Anrührung Gottes, so wie Elia diese Anrührung Gottes benötigte. Ja, und ich wünsche mir, dass der Herr auch mich erneut anrührt. Ich habe viele Anrührungen erlebt, aber ne, im Grunde möchte ich täglich, ne, immerzu in diesen Kräften, in diesen befriedigenden Kräften leben. Die Menschen befriedigen sich selbst mit der einen und der anderen Weise. Da ist die Sehnsucht nach der Gegenwart Gottes, nach dem Erleben Gottes, die haben Sehnsucht nach Befriedigung der Seele und des Körpers. Und ich wünsche mir, dass wenn wir für sie beten oder allein wenn wir durch Rinteln gehen, durch andere Städte gehen, dass dieser angenehme Strom Gottes sie berührt, ja, und nicht mehr auf den Beinen stehen können, weil sie so beglückt wurden. Und dann, dass sie fragen, was ist das? Wie war das bei Woodworth-Etta, Maria Woodworth-Etta? Ja, die wurde plötzlich, die stand so und wurde eingefroren und stand stundenlang über Nacht bis zum nächsten Tag so da. Und als sie dann so da stand, eingefroren, ja, da fielen die Leute, nicht alle, aber viele fielen um, sogar 50 Kilometer entfernt. Da wirkte der Geist Gottes. Ja, also das ist mein Wunsch, da gibt es mehr und wir wollen das mehr. Amen. Halleluja. Wind und Feuer sind ein Bild für Geistesregung. Der Heilige Geist ist wie ein Wind und Feuer. Und zudem wünscht er sich Erdbeben, um Israel zu erschüttern. Elia ging nach dem Gesetz, das war zu der Zeit auch richtig, es war nicht verkehrt, aber es war eine einseitige Gotteserkenntnis. Das Gesetz ist durch Mose gegeben, aber die Gnade ist durch Jesus Christus geworden. Ja, Elia kannte wahrscheinlich keine Gnade. Ja, Elia ging nach dem Gesetz, das war zu der Zeit richtig. Heute will Gott Gnade geben, die durch Jesus Christus geworden ist. Heute kann jeder Götzendiener Gnade empfangen und leben, habe ich mir notiert. So, da gibt es die einen, die haben das Gottesbild des Elia im Herzen und deshalb wollen viele nichts mit Gott zu tun haben. Ja, das Gottesbild des Elia, Gesetz, gnadenlos, Feuer. Da kamen ja die 50 Soldaten mit dem Hauptmann und Elia rief Feuer vom Himmel und alle 50 Soldaten sterben. Da kommen wir noch hin, demnächst irgendwann mal. Ja, er war gnadenlos. Und dann gibt es viele, die denken anders. Da hat jemand geschrieben, wenn ich Gott wäre, so denken viele, dann würde ich mir das nicht bieten lassen. Das ist die andere Seite. Die sind dann wie Elia. Dann würde ich meine Blitze nehmen und sie zerschmettern. Die Spötter, die Ungläubigen. Aber dass Gott zu allem schweigt, das ist ein Beweis dafür, dass es gar keinen Gott gibt. Ne? Viele denken so. Die einen sind wie Elia, gesetzmäßig, Gott muss mal dazwischen hauen und die anderen, er regt sich ja gar nicht. Ne? Menschen gehen aus Mangel an Erkenntnis Gottes zugrunde. Wer kennt schon Gott, der Liebe ist? Wenn wir wissen, Gott ist Liebe, aber wenn wir Gott als Liebe erkannt hätten, würden wir dann noch Angst haben? Würden wir uns dann noch Sorgen machen? Angst ist nicht in der Liebe. Und wer in Angst ist, in dem ist die Liebe noch nicht vollkommen. Aber dann heißt es, Gott ist Liebe und Gott, treibt die Angst aus uns aus. Die Liebe treibt die Angst aus uns aus. Also Gott ist ein Exorzist, der treibt die Angst aus uns aus. Ja, Halleluja. Super, ne? Er macht das. Er hat das Werk angefangen und er vollendet das auch. Bevor jemand Gott als Liebe erkennt, habe ich mir notiert, und Gottes Liebe spürt, kommt Sturm, Beben und Feuer. Das sind Gottes Herolde. Also lass dich nicht ängstigen, wenn diese Herolde kommen. Gott liebt dich. Und diese Herolde zeigen auf, da ist noch Angst in deinem Leben. Du hast Gott noch nicht erkannt, wie man ihn erkennen soll. Ja, du benötigst die Gegenwart Gottes, die Liebe ist, und die treibt die Angst aus. Aber wenn Gottes Herolde kommen und du bist in Gott geborgen und dich in Gottes Arm geliebt, wenn dann Sturm, Beben und Feuer kommt, wie die auch immer aussehen, diese Maßnahmen dieser Herolde, und du bist ruhig und in Frieden, ja, dann bist du wirklich schon gereift. Und ich möchte reifen durch das Wort Gottes, durch das Wirken des Heiligen Geistes. Und ich glaube, dass du auch reifen möchtest. Ja, dass wenn es um dich herum mächtig und gewaltig stürmt und Feuer am Wirken ist, ich bin geborgen in Gott. Er liebt mich, er beschützt mich, er hilft mir. Ich bin gesegnet. Das möchten wir doch, oder? Möchten doch in diesem tiefen Frieden sein. Unser Gott will uns da hineinführen. Und er lässt es aber zu, dass immer wieder Sturm, Beben und Feuer kommen, damit wir es endlich kapieren. Elia ist nicht vor die Höhle getreten. Ich glaube, er hatte Angst vor Isabel, und daran erkennen wir, dass Elia nicht besser war als seine Väter und dass in seinem Herzen Angst verborgen war. Aber als dann das sanfte Sausen kam, die Liebe Gottes zu ihm und ihn umfing, da ging er aus der Höhle heraus. Also, wir werden trainiert. Also wenn das nächste Mal, ich sage mir das selber, ich bin so oft reingefallen, da kam Sturm, Beben und Feuer und ich habe Angst bekommen und habe mich nicht geborgen gefühlt in Gott, und durch Gebet musste ich mich erst wieder da hinein rappeln, und danach kam das Angenehme Gottes. Und ja, also, das sind Gottes Wege, um uns zu trainieren. Also das nächste Mal, ich möchte keine Angst haben. Oh Herr, bitte nicht das nächste Mal, dass es kommt. Das möchte keiner, ne? Aber der Herr trainiert uns und er hilft uns und hilft uns hindurch und segnet uns. So, jetzt noch ein paar Gedanken. Was bewirkt der Wind? Er reißt unsere stolzen Geister hinweg und fegt den Größenwahn und den Hochmut aus unserem Leben raus. Der Sturmwind fegt, Psalm 1 sagt das besonders, die gottlosen Geister aus unserem Leben raus. Die Spreu wird weggefegt. Der Weizen, die Körner, das ist das Wort Gottes, die bleiben. Aber die Spreu wird von dem Wind weggeweht. Also der Wind hat einen Sinn. Und ich denke, der Sturm, der kam, als die Jünger zu Pfingsten dort versammelt waren, auf dem Berg Zion in einem Haus, der fegte die religiösen Geister weg, die Spreu. Und die wurden mutig wie die Löwen. Ja, und das Feuer bewirkte, dass das Fleisch, die alte Natur, die mit Christus am Kreuz gestorben war, brannte. Holz, ja, Stier steht für die alte Natur, Holz für gottlose Werke, die Steine für steinerne Herzen. Das Wasser war das Opfer wurde verzehrt. Und die Erde steht für irdische Gesinnung, wurde auch von dem Feuer verzehrt. Also, wenn das Feuer kommt, wenn der Wind kommt, wir sind ja noch beim Wind, wenn der Wind kommt, wird weggefegt, was nichts in unserem Leben zu suchen hat. Was bewirkt das Erdbeben? Es soll das Herz bis ins Innerste und all die Weltbodenbeständigkeit erschüttern. Wir leben ja hier in Niedersachsen. Niedersachsen ist ja sturmfest und erdverwachsen und das muss erschüttert werden. Hebräer Kapitel 12, da heißt es ab Vers 26, seine Stimme hat zu jener Zeit die Erde erschüttert. Jetzt aber verheißt er und spricht, noch einmal will ich erschüttern, nicht allein die Erde, sondern auch den Himmel. Ich will die Erde zum Beben bringen. Weiter. Dieses noch einmal aber zeigt an, dass das, was erschüttert werden kann, weil es geschaffen ist, verwandelt werden soll, damit allein das bleibe, was nicht erschüttert werden kann. Das Wort Gottes in dir kann nicht erschüttert werden. Alles Weltliche, Babylonische, Ägyptische, alles, was mit Lüge aufgebaut wurde, wird erschüttert. Und von daher ist das Beben positiv, gut. Es muss unser Leben erschüttern, ja, was nicht festgegründet worden ist in Christus. Damit das, was nicht zu erschüttern ist, das Wort Gottes in dir bleibt. Halleluja. Also wir sehen, dass Beben einen Sinn hat. Und dann, was bewirkt das Feuer? Es verzehrt alles Eigene, das Wesen der Sünde, alles, was für die Ewigkeit keinen Wert hat. In 1. Korinther Kapitel 3, da heißt es, alles muss durchs Feuer hindurch und Stroh, Heu, Holz wird im Feuer verbrennen. Das sind Werke, die nicht von Gott durch unser Leben getan wurden. Aber Gold und Silber und Edelsteine, die nicht verbrennen, die von Gott, die Werke, die von Gott getan wurden durch uns, die er mit uns getan hat, die haben Bestand. Also wir benötigen es, dass die Lügengeister aus unser Leben herausgeweht werden, wenn sie sich wieder angesiedelt haben. Wir benötigen, dass erschüttert wird, was in uns erschüttert werden kann. Ja, das Wort Gottes, wenn wir da drin fest sind, das kann nicht erschüttert werden. Und das Feuer, es verbrennt alles, das alte, gottlose Wesen. Ja, dann habe ich mir aufgeschrieben, die Welt wird durch diese Boten Gottes untergehen. Den Christen dienen sie zur Heiligung, zum Heil. Von daher ist es so wichtig, dass Menschen zum Glauben an Jesus kommen. Weil all das, was da auf uns zukommt, dient uns zum Heil und die Welt geht da drin unter. Nach dem Wirken dieser Boten kommt der Herr Jesus selbst und offenbart sein Wesen. Das heißt also, nach diesen 7 Jahren, wo der Antichrist die Welt regiert, kommt Jesus. In diesen 7 Jahren ist heftiger Sturmwind, ist heftiges Beben, ist das Feuer des Geistes heftig am Wirken und auch natürliches Feuer. So, und dann kommt Jesus nach diesen 7 Jahren. Er offenbart sich dann als sanft wehende und fein sausende Zärtlichkeit, die zu spüren ist und jede Art von Selbstbefriedigung in den Schatten stellt. Gottes Wille geschieht durch Gottes Geist. Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, schreibt der Prophet Sacharja, Sacharja 4, Vers 6. Elia wurde korrigiert, weil er meinte, Gottes Sache sei seine Sache, zu der sich Gott nun nicht mehr bekannte. Er hat die Stimmung, ich und Gott. Aber wir sollen zu der Stimmung gelangen, Gott und ich. Und Elia war ich und Gott. Gott und ich. Jesus soll vorangehen und ich will in ihm, mit ihm gehen. Und nicht ich gehe voran und Jesus geht mit mir. So war ich am Anfang meines Glaubenslebens. Ja? Ich. Und Gott ist mit mir. Ja? Und je länger ich in der Nachfolge Jesu bin, umso mehr rufe ich nach Gnade und sage, Jesus, geh du voran und hilf mir, mit dir mitzugehen. Und in dem zu sein, was du machst. Durch mich bekehrt sich Deutschland. Ich übertreibe jetzt ein bisschen. Ne? Hatte jemand schon mal so die Stimmung? Außer ich? Ja doch, ne? Ja doch. Und dann mussten wir feststellen, wir sind nicht besser als unsere Väter, ne? Oder als die Pastoren und Gemeindeleiter, die es nicht geschafft hatten. Okay. Ja, und das ist entspannt. Jesus, ich will in deiner Freiheit gefangen sein. Ich will in dem gehen, was du machst. Und du sollst nicht in dem gehen, was ich mache, sondern ich will in dem gehen, was du machst. So. Da wurde ich dann so über die Jahre hingeführt. Ne? Ja. Ja, ich habe tatsächlich gemeint, es müsste so gehen, wie ich mir das vorstelle. Ne? Und da wurde ich dann mit der Zeit von abgebracht. Und dann habe ich mir notiert, verzagen wir nicht auch oft, wie Elia, wenn wir unsere Vorstellung nicht verwirklicht sehen und dann meinen, jetzt ist Gottes Anliegen verloren? Okay, unser Herr möchte, dass wir mit ihm gehen und nicht umgekehrt, dass der Herr mit uns geht. Aber wenn wir mal abdriften, er geht auch mit uns. Aber er möchte, dass wir mit ihm gehen. Ja? Und wir werden dann in dem offenbar, was er durch uns macht. So, und jetzt komme ich zum Schluss. Nachdem Elia Gott ganz neu erlebt hatte, fragte ihn der Herr zum zweiten Mal, was machst du hier? Was hättest du gesagt? Ja, du hast mich hierher beordert. Ich danke dir, dass ich dich jetzt so erleben durfte, dass du mich hierher geführt hast. Aber Elia war immer noch stur, das war das Wort. Elia, hier habe ich es auch stehen, Elia, stur wie zuvor, antwortete das Gleiche wie zuvor. Ich habe geeifert um den Herrn und ich bin allein übrig geblieben. Er sah sich immer noch im Mittelpunkt. Ich bin allein übrig geblieben. Er kam gar nicht auf den Gedanken her, das hast du gemacht, dass ich geschützt wurde. Ich habe geeifert, ich habe gekämpft für dich. Ja, und es war auch richtig, was er getan hatte auf dem Berg Karmel. Es war genau richtig. Aber ich habe geeifert für den Herrn. Ich. Er sah sich immer noch im Mittelpunkt. Gott sagte daraufhin, ohne weiter darauf einzugehen, geh wieder deinen Weg. Geh wieder deinen Weg. ja, geh wieder deinen Weg. Geh wieder deinen Weg. Elia war aus der Berufung, Reformator für Israel zu sein, entlassen. Geh wieder deinen Weg. Er sollte an seiner Stadt dann Elisa als Propheten salben. Und das passte Elia überhaupt nicht. Elisa an seiner Stelle sollte zum Propheten, von ihm, auch noch von ihm gesalbt werden. Er musste abtreten, hatte noch ein paar Aufgaben zugeteilt bekommen, aber musste abtreten. Wisst ihr, irgendwann, wenn man gefehlt hat, muss man abtreten. Das heißt nicht, dass man verloren ist, bekommt auch noch weiterhin Aufgaben zugeteilt. Aber ja, was hatte der Heilige Geist zu mir gesagt? Ich war ja jemand, das war 1990, der bis 1974 habe ich mich bekehrt und bis ungefähr 1989, 90 hatte ich überhaupt keine Beziehung zum Heiligen Geist und konnte mit dem Heiligen Geist nicht viel anfangen und war sogar ein Widerstand gegen das Wirken des Heiligen Geistes. Und irgendwann wusste ich, es ist richtig, mit dem Heiligen Geist zu sprechen, mit ihm Gemeinschaft zu haben, in Koinonia zu sein, das heißt in tiefer Gemeinschaft zu sein. Und da sprach der Heilige Geist zu mir: Bernd, komm jetzt in die Gemeinschaft mit mir, sprich mit mir. Und ich schwitzte. Ja, der Widerstand war immer noch da. Und dann sagte er zu mir: Du bist und bleibst gerettet. Jesus hat dich gerettet. Aber wenn du nicht in Gemeinschaft mit mir kommst, dann wirst du nicht in deine Bestimmung, in deine Berufung gelangen. Der Heilige Geist ist es, der uns in unsere Berufung führt. Und mit der Stimmung, hilf mir, Heiliger Geist, habe ich dann gesagt zum Heiligen Geist, ich rede mit dir. Und dann war ich durch. Und dann, ich habe ja hier oft Zeugnis gegeben, und dann lehrte er mich, dann trainierte er mich und führte mich Stück für Stück dahin, dass ich in meine Bestimmung kommen konnte. Und wir hatten super Zeiten in den 90er Jahren, Konferenzen. Viele Deutsche kamen, viele aus der Schweiz, viele aus Österreich, aus Amerika, England. Ja, und hatten hier prophetische Konferenzen. Und im Jahr 2000 waren wir in der Kreissporthalle, hatte ungefähr 800 Leute hier zusammen. Und die Gemeinde wuchs und das war super. Ja. Und das war die erste Hochsaison für die Jesusgemeinde. Und danach kam der Herbst, dann wurden die Früchte geerntet, dann kam der Winter. Und ich bin der Meinung, habe ich zwar schon öfter mal in den vergangenen Jahren gesagt, aber dass wir als Gemeinde in einen neuen Frühling gekommen sind. Und ich bin richtig gespannt und voller Erwartung dessen, was der Herr Neues mit uns als Jesusgemeinde tun wird. Sei guter Erwartung. Ja, wir hatten Zeiten, wo wir auf andere Art und Weise trainiert wurden für ein größeres Werk, was der Herr vorhat. Und darüber wollen wir beten, dass er mit seinem Willen, mit der Jesusgemeinde durchkommt. Ja, und dann erhielt Elia noch den Auftrag, da kommen wir dann das nächste Mal noch dazu, Elisa als Propheten auszubilden. Er wurde also zum Lehrer und bildete Propheten aus. Und Gott sagte ihm, das haben wir auch vorhin noch gelesen, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, ey, da sind 7000 andere Propheten. Ja, du bist nicht alleine. Und wenn wir die Geschichte kennen, dann wissen wir, dass Elia nach Gilgal ging, nach Bethel, Jericho und überall waren Prophetenschüler. Und ich bin der Meinung, er hat diese Propheten ausgebildet und auch Elisa ausgebildet. Und als Lehrer für die Propheten kam er dann zu einer anderen Reife. Er wurde reifer, sodass er dann abgeholt werden konnte und in den Himmel auffahren konnte. So, Elia dachte von sich, ich und Gott, ich bin unentbehrlich. Aber wir sind erst unentbehrlich, wenn wir die Haltung haben, Gott und ich. Du bist ein Original und Gott hat dir als Original eine Bestimmung gegeben. Du sollst in Gottes Bestimmung sein. Du sollst dich nicht selber bestimmen, sondern in Gottes Bestimmung sein. Er hat für dich genau das, was für dich als Original von ihm dir gegeben wurde. Das kann kein anderer ausfüllen. So, und wir strecken uns danach aus, Herr, ich will in deiner Bestimmung sein. Ich will mich nicht selber bestimmen. Und ich will auch nicht auf den anderen schauen, was du mit dem machst und was du mit jenem machst. Ich möchte in dem sein, was du für mich hast. Du hast mich als Original geschaffen, mich gibt es kein zweites Mal. Dich gibt es kein zweites Mal, ist das nicht schön? Ja, ein jeder hier schaut, ich hätte fast gesagt, anders aus der Wäsche. Ja, ihr schaut alle anders. Keiner schaut so wie der andere. Du bist ein Original. Halleluja. Also. Rolf. Kann die Bestimmung, die ich gekriegt habe, nicht ausfüllen. Aber er kann mir helfen mit seiner Bestimmung, dass ich meine Bestimmung erfülle. Und so sollen wir einander dienen, dass jeder in seine Bestimmung kommt. Und wir sind Leib Christi und der soll funktionieren. Und die Befehle sollen vom Haupt ausgehen oder die Weisungen, Befehle hört sich so militärisch an. Die Weisungen sollen vom Haupt ausgehen und unser Haupt ist Jesus. Ja, Halleluja. Halleluja. So, und wenn jeder auf die Weisung des Herrn hört, dann funktioniert der Leib Jesu. Wenn du dich und jeder von uns sich von Jesus bestimmen lässt, dann funktioniert der Leib Christi. Aber dazu benötigt es auch, dass unser Gottesbild vervollständigt wird. Ja? Und wir hören dem Wort Gottes zu und lassen unser Gottesbild vervollständigen. Amen und Amen. Ja, Heiliger Geist, und ich danke dir, ja, dass du uns trainierst, dass du in uns wirksam bist und dass du uns hilfst, jedem von uns hilfst, nach deiner Bestimmung zu leben. Bestimme uns. Und ich sage, nimm uns in deiner Freiheit gefangen. Ja, und willst du in der Freiheit Gottes gefangen sein, dann gilt dieses Gebet auch für dich. Wir wollen in der Freiheit Gottes sein. Ja, du alleine bist frei, Vater. Du alleine bist frei, Jesus, im Vater. Und du allein, Heiliger Geist, bist frei in Jesus und dem Vater. Und wir sind in dir und wir wollen gefangen sein in deiner Freiheit und nicht wieder herausrutschen. Ja, und du trainierst uns, du bewirkst, ja, dass das mehr und mehr geschieht, dass wir nicht mehr aus der Freiheit der Kinder Gottes herausfallen. Ich danke dir, dass du dein gutes Werk in jedem von uns angefangen hast. Und was du angefangen hast, das vollendest du auch. Und du setzt dich durch, ja, dass wir in deiner Bestimmung sind und das Ziel für unser Leben nicht verfehlen. Dass wir keine Zielverfehler mehr sind. Und so danke ich dir für deine Hilfe. Und wenn wir fehlen, wenn wir daneben liegen, ja, dann du hast dein Blut gegeben zur Vergebung dieser Zielverfehlung, zur Vergebung dieser Sünden, dass dein Blut uns reinigt von der Ungerechtigkeit und dass wir neu starten können. Und ich danke dir, dass auch die Auswirkung davon von dir am Kreuz getragen wurde. Die Strafe liegt auf dir, damit wir jetzt Frieden haben können. Ja, ich danke dir, ja, dass du auch unsere Verfehlungen mit dazu benutzt, dass dein Werk geschieht. Das heißt aber nicht, dass wir Zielverfehler sein sollen. Ich danke dir, dass du in deiner Regierung weißt, wie wir zu gehen haben. Amen. Und da kam mir der Gedanke, Adam und Eva aßen von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen und starben. Und Jesus, der Erlöser, kam. Und das Gute daran war, in Anführungsstrichen, dass sie von diesem Baum aßen und Jesus als Erlöser kam, dass wir, Adam und Eva, waren keine Kinder Gottes, sie waren Geschöpfe Gottes, gestaltet nach Gottes Bild. Aber durch unseren Glauben an Jesus Christus sind wir Kinder Gottes geworden. Und wir sind nicht nur Geschöpfe, sondern Kinder Gottes. Also versteht mich, die Sünde, Gott hat bewirkt, dass wir einen höheren Stand haben durch unseren Glauben an Jesus, als Adam und Eva zuvor hatten, als sie noch nicht gesündigt hatten. Habe ich mich richtig ausgedrückt? Wir sind zu Kindern. Gott hat uns gezeugt. Wir wurden Kinder Gottes. Und unsere Seelen wurden, ja, von Gott adoptiert. Aber im Geist, wir sind aus Gott Geborene, im Geist sind wir Kinder Gottes. Und das waren Adam und Eva nicht. Die waren keine Kinder Gottes. Versteht ihr? Also, das ist höhere Theologie. Paulus hat gesagt, weil er gefragt wurde, sollen wir denn dann sündigen? Er sagte, nein, auf keinen Fall. Ja? Auch wenn wir daneben liegen und Gott dann noch was daraus macht, ja, dass es zu einem höheren Wert kommt, als zuvor da war. Aber auf keinen Fall sündigen, weil wenn wir nicht sündigen, kommen wir schneller zum Ziel. Wenn wir nicht sündigen, sind wir schon am Ziel. Ja, Amen.